NDR Info. Themen des Tages.
Großunternehmen wie Siemens oder die Deutsche Bank waren heute zu Gast beim Kanzler in Berlin, der zum Investitionsgipfel geladen hatte. Denn eines der zentralen Ziele seiner Bundesregierung ist es ja, die deutsche Wirtschaft wieder flott zu machen. Dabei sollen auch die Milliarden aus dem sogenannten Investitionsbooster helfen, der grundsätzlich von vielen gelobt wird als Schritt in die richtige Richtung. So hat es auch der Präsident des IFO-Institutes Clemens Fuest heute früh hier bei uns auf NDR Info gesagt. Aber er mahnte auch, dass es für einen Wirtschaftsaufschwung auch Reformen brauche.
Ich würde sagen, Deutschland muss das schaffen. Deutschland kann das auch schaffen. Dazu gehört allerdings, dass man wirklich bereit ist, Gesetze auch abzuschaffen oder staatliche Aktivität zu unterlassen. Wir haben sehr, sehr viel Bürokratie, die vollkommen überflüssig ist. Das reicht vom Leiterbeauftragten in den Firmen über das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, das wir nicht brauchen, bis hin zu vielen Berichtspflichten im Bereich Nachhaltigkeit. Man muss bedenken, dass einiges davon auf EU-Ebene organisiert wird, aber eben nicht alles. Also wir können Bürokratie schon abbauen und sollten das auch tun.
Soweit die Meinung von Clemens Fuest, Präsident des IFO-Instituts. Und jetzt wollen wir hier in den Themen des Tages nochmal ansetzen und nachfragen, was solche Reformen auch für Mitarbeitende bedeuten könnten. Dazu gleich ein Interview mit dem Volkswirt der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Der Investitionsgipfel, das ist heute unser Schwerpunkt. Aber natürlich nicht das einzige Thema. Wir schauen auch noch, was der deutsche Innenminister an der polnischen Grenze zu Belarus macht, was sich bei der Unterstützung für die Ukraine und was sich im Gaza-Krieg tut. Ich bin Janine Albrecht. Schönen guten Abend. Ein Gipfeltreffen mit rund 30 Vertretern großer deutscher Unternehmen, die dem Kanzler eine milliardenschwere Initiative mitgebracht haben. Mit dem Treffen in Berlin fangen wir an, über das Linda Molitor berichtet.
Deutschland braucht ein Software-Update, meint Siemens-Chef Roland Busch. Ein neues Betriebssystem, das für mehr Wachstum und mehr Wettbewerbsfähigkeit sorgt. Die Hardware, also die Grundlage dafür, die ist da, sagt Busch nach dem Treffen im Kanzleramt heute. Zum Beispiel, um führend in Sachen KI zu werden.
Automobil, Chemie, Pharma, Maschinenbau, Energie und Gesundheit. Ob Großunternehmen oder Mittelständler, sie alle sitzen auf einem einzigartigen Datenschatz aus ihren Fabriken, Anlagen und Forschungslaboren. Und wir haben die Menschen mit dem notwendigen Domain-Know-how.
Busch ist nicht nur als Vertreter von Siemens da, sondern auch als Mitbegründer des Bündnisses Made for Germany. 61 Konzerne und Unternehmen haben sich zusammengetan, um den Wirtschaftsaufschwung aktiv mitzugestalten. Von SAP über den Axel Springer Verlag bis zur Deutschen Bank. Auch deren Vorstandschef Christian Sewing kommt fast beschwingt aus den Gesprächen im Kanzleramt.
Wir haben den Bundeskanzler, den Vizekanzler und die Bundeswirtschaftsministerin heute ermuntert, den Reformkurs fortzusetzen.
Ermuntert, das heißt in Zahlen ausgedrückt, 631 Milliarden Euro. So viel soll in den kommenden Jahren aus der Privatwirtschaft investiert werden. Mehr Geld als im sogenannten Investitionsbooster der Bundesregierung ist. Wie viele Investitionen davon sowieso schon lange geplant waren und wie viele jetzt zum Stimmungsumbruch medienwirksam dazugekommen sind, bleibt unklar. Klar ist aber, dieses Investitionspaket aus der Privatwirtschaft gibt es nicht umsonst. Das weiß auch Bundeskanzler Merz, der ja selbst lang genug in der Wirtschaft war.
Uns ist klar, dass mit den Investitionszusagen aber auch klare Erwartungen verbunden sind, dass nämlich die im Koalitionsvertrag vereinbarten Maßnahmen im Bereich der Wirtschaftspolitik umgesetzt werden, insbesondere die Strukturreformen, die wir verabredet haben.
Siemens-Chef Busch konkretisiert nochmal.
Weniger regulieren, den Unternehmen mehr Freiheit geben, mehr Raum für Innovation.
Und Bürokratieabbau. Alles Dinge, die schon seit vielen Jahren gefordert werden. Mit den Milliardeninvestitionen als Ermunterung scheinen sie aber noch mal ein anderes Gewicht zu bekommen.
Die Wachstumsschwäche der letzten Jahre hat uns ja gezeigt, dass wir bessere Rahmenbedingungen für die Wirtschaft insgesamt brauchen. Die Investitionen der Initiative sind dafür ein sehr kraftvolles Signal, dass wir jetzt eben gerade einen Stimmungswechsel erleben, aber diesen auch verstetigen.
Und das begleitet von stetigen Treffen. Bundeskanzler Merz hat schon das nächste Treffen angekündigt. Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres will sich die Regierung wieder mit dem Bündnis Made for Germany treffen.
Denn es kommt jetzt nicht darauf an, dass wir alles sagen, schön, dass wir uns mal getroffen haben, sondern es kommt jetzt darauf an, dass wir das, was wir vereinbart haben, was wir besprochen haben, dann auch umsetzen. Der Anfang ist am heutigen Tag gemacht.
Zumindest auf der ganz großen politischen Bühne mit den ganz großen Unternehmen. Wirtschaftsexperten kritisieren das, zum Beispiel Clemens Fuß vom IFO-Institut. Er meint, vor allem beim Thema Bürokratieabbau muss der Mittelstand mehr mitreden.
Sonst bleibt es ein Strohfeuer, gibt das Geld aus und wenn es weg ist, ist alles wieder so wie vorher. Das wollen wir ja nicht.
Das sagt der Präsident des IFO-Instituts Fuß. Was ist nun von diesem Treffen im Kanzleramt zu halten? Ist es ein weiterer Impuls, um in Deutschland die Wirtschaft wieder anzukurbeln, wie es immer so schön heißt? Das habe ich Sebastian Dulin gefragt. Der Volkswirt ist der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung unter dem Dach der Hans-Böckler-Stiftung.
Ja, ich glaube, bei diesem Treffen ist vor allem wichtig, dass signalisiert wird, in Deutschland wird wieder investiert. Und auch die privaten Unternehmen sind bereit, in Deutschland wieder zu investieren. Das ist jetzt technisch gesehen kein Impuls, weil da nicht direkt neues Geld reingeschossen wird in die Wirtschaft. Aber sowas ist schon wichtig, so ein Signal. Denn ganz viel der Investitionsschwäche der letzten Jahre hat auch mit Stimmung und mit Gefühlen der Wirtschaft zu tun. Und wenn jetzt da die Unternehmensbosse zusammenkommen und sagen, ja, wir investieren wieder in Deutschland, dann ist auch die Hoffnung, dass andere Unternehmen nachziehen und das vielleicht auch aus dem Ausland der einen oder die andere Investorin nachziehen.
Wir haben zu Beginn der Themen des Tages Clemens Fuß nochmal gehört vom IFO-Institut, der Präsident, der zum sogenannten Investitionsbooster sagt, es sei leicht, Schulden zu machen, aber schwer, dann Reformen umzusetzen. Und die hält er auch für dringend notwendig, damit sich die Wirtschaft erholen kann, sich Investitionen für Unternehmen in Deutschland dann auch wieder lohnen. Wie sehen Sie das? Was könnte eine geforderte Deregulierung oder, wie er ja auch gesagt hat, weniger staatliche Aktivität auch für Mitarbeitende dann bedeuten?
Ja, das kommt natürlich darauf an, was man darunter versteht und was die Politik dann auch umsetzt. Ganz konkret kann man sich natürlich ganz viele Grausamkeiten vorstellen, die es für Mitarbeitende schlechter macht, hier in Deutschland zu arbeiten. Da muss man sich dann immer fragen, ob das zielführend ist, ob ich da wirklich am Ende mehr Wachstum und vor allem auch mehr Wohlstand kriege. Also wenn ich dran denke, Arbeitszeiten zu deregulieren oder Feiertage abzuschaffen, da muss man sich erstmal fragen, bringt das direkt mehr Wachstum? Da sind ganz viele Fragezeichen. Und zweitens, wird unser Leben dadurch auch besser? Denn das Leben ist ja nicht nur Wirtschaft. Allerdings besteht ja auch die Hoffnung, dass das politisch so nicht umgesetzt wird. Denn es gibt da eine Koalition und bisher haben die sich noch nicht auf irgendwelche Grausamkeiten geeinigt. Ansonsten kann man ganz allgemein sagen, dass in der Debatte etwas merkwürdig ist. Es wird immer Bürokratieabbau gefordert. Aber wenn man dann wirklich nachfragt, was es ganz konkret Bürokratie abbaut, ohne dass es irgendwo anders Schaden schafft, dann wird es schon etwas schwieriger. Also zum Beispiel das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, was Herr Fuß erwähnt hat, das hat ja den Sinn, zum Beispiel Kinderarbeit und ganz fiese Arbeitsbedingungen in den Lieferketten in anderen Ländern zu vermeiden und zu verhindern. Mhm. Und ich kann jetzt sagen, mir sind Menschenrechte und Kinderarbeit egal und darum will ich sowas abschaffen. Aber dann muss man das auch so sagen und dann kommt sowas auch eben mit Kosten.
Reformen sind ja nicht automatisch immer Grausamkeiten, wie Sie es ja auch gerade genannt haben, sondern ja auch nötig ist. Man hört es ja doch auch immer von vielen Unternehmen, dass sie unter der Bürokratielast leiden. Was wären denn Reformen, die aus Ihrer Sicht nötig sind, eben noch zusätzlich zu dem sogenannten Investitionsbooster?
Also ich glaube, ganz viel kann man machen bei der Digitalisierung der Verwaltung oder auch des Rechtswesens bei uns. Da sind ja ganz viele Dinge, die noch nicht digitalisiert sind, die deswegen langsam sind, wo es auch deswegen lange dauert, Dinge auszufüllen, Sachen zu melden. An solchen Stellen kann man natürlich rangehen und da gibt es ja auch niemanden, den es wehtut. Aber da muss man sich eben klar machen, das ist einerseits mühselig, das ist vielleicht auch nicht ganz so, dass es tolle Schlagzeilen bringt und es kostet zunächst auch Geld. Aber das sind Dinge, Digitalisierung, auch der öffentlichen Hand. Das ist etwas, wo hoffentlich die Koalition auch jetzt rangeht.
Grundsätzlich, wenn man über den sogenannten Investitionsbooster redet, dann hört man eigentlich, egal wie man fragt, erstmal, dass man den gut findet. Sei es jetzt, man redet mit der Wirtschaft oder auch mit Kommunen, mit Vertretern der Bundesländer. Wenn man sich das jetzt aber anschaut, was muss denn passieren, damit das jetzt mehr als so ein Aufbruchssignal auch ist, was da jetzt gestartet wurde?
Naja, der Investitionsbooster ist ja auch nochmal unabhängig zu sehen von dem Investitionsgipfel heute. Der Investitionsbooster ist ja auch schon verabschiedet im Bundestag. Das sind verbesserte Abschreibungsbedingungen und Senkung der Körperschaftsteuersätze in der Zukunft. Und insbesondere das erste, also die Abschreibungsbedingungen, die werden ganz konkret dazu führen, dass die Unternehmen ab dem 1. Juli wieder mehr investieren in Deutschland. Dazu kommt dieses große Investitionspaket, das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz. Da wird der Staat mehr investieren und das wird ganz konkret Wachstumseffekte haben.
Sie sagen also, das bringt Wachstumseffekte. Ich habe aber auch von Ihnen schon gelesen, dass Sie da auch übermäßig große Steuergeschenke nicht so gut finden, die da an Unternehmen gemacht werden. Wie ist das einzuschätzen?
Ja, es sind eben zwei Elemente im Investitionsbooster, die verbesserten Abschreibungsbedingungen und dann ab 2028 Senkung des Körperschaftsteuersatzes. Und nach unserer Lesart sind diese Abschreibungsbedingungen, die Verbesserung davon, das ist ein sehr wirksamer Mechanismus, damit kann man sehr schnell auch Investitionen anregen. Weniger sinnvoll scheint mir dieses Steuergeschenk zu sein ab 2028, weil da bekommen Unternehmen, die auch gar nicht mehr investieren, die nur noch Profite aus abgeschriebenen Anlagen einfahren, bevor sie die ins Ausland verlagern, die bekommen da auch dicke Steuersenkungen. Das Geld fehlt dann der öffentlichen Hand für wirklich produktive Investitionen, zum Beispiel in Schulen, in Bildungseinrichtungen, in Straßen und Schienen.
Der Investitionsbooster, Sie haben es gesagt, der ist schon auf den Weg gebracht worden. Jetzt gab es heute passend dazu den Investitionsgipfel. Bei dem Treffen heute in Berlin, da waren Großunternehmen dabei, wie zum Beispiel Siemens. Daran gibt es Kritik, nämlich dass die kleinen und die mittleren Betriebe in Deutschland, die doch auch immer als das Rückgrat der Wirtschaft gesehen werden, gar nicht dabei sind. Ist das berechtigte Kritik?
Naja, also heute der Investitionsgipfel in meinen Augen war vor allem eine PR-Veranstaltung. Man wollte zeigen, dass wieder investiert wird in Deutschland. Und da ist es natürlich einfacher, dass ich ein paar Handvoll Großunternehmen zusammennehme, als dass ich ein paar tausend kleine Unternehmen nehme. Weil da kriege ich schneller meine dreistellige Milliarden, die ich schön öffentlichkeitswirksam verkaufen kann. Und insofern sehe ich da kein so besonders großes Problem. Man setzt jetzt ein Signal, dass vor allem die großen Unternehmen wieder bereit sind, in Deutschland zu investieren. Das sind dann ja auch die Abnehmer vom Mittelstand. Also wenn die großen Unternehmen wieder in Anlagen und Maschinen investieren, dann hat auch der Maschinenbauer mit seinen 50 Beschäftigten wieder mehr Aufträge und investiert auch wieder mehr. Also von daher finde ich diese Kritik an dieser Stelle nicht gerechtfertigt, denn es ist ja jetzt nicht konkret was verteilt worden an die Unternehmen. Also es ist da niemand benachteiligt worden.
Und das sagt Sebastian Dulin von der Hans-Böckler-Stiftung.
NDR Info. Die Meinung.
Wie ist das jetzt einzusortieren? Ist das jetzt mehr als ein Signal? Was bringen die Bemühungen der Bundesregierung, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen? Hören Sie dazu die Meinung von unserer Hauptstadtkorrespondentin Nicole Konert.
Es passiert etwas. Ab jetzt soll es bergauf gehen mit der deutschen Wirtschaft und dem Standort Deutschland. Dieses Signal sollte zumindest heute von dem Investitionsgipfel im Kanzleramt ausgehen. Und damit man das auch glaubt, stellten sich gleich 61 Unternehmen hinter Kanzler Merz und erklärten, wie sie nun bald hierzulande investieren werden. Ist das nun der Durchbruch für mehr Wirtschaftswachstum und alles wird nun besser? Ich habe Zweifel. Dennoch sind das nur alte Versprechen, aber zumindest schöner verpackt als bisher. Mehr als 600 Milliarden Euro werden ins Schaufenster gestellt, zum Teil aber auch Investitionen von Unternehmen, die schon lange geplant waren, schon bevor die schwarz-rote Koalition im Amt war. Denn Firmen warten nicht auf Aussagen vom Kanzleramt oder neue Regierungen. Sie planen langfristig, wenn sie das können. Dennoch wollen sie auch in Zukunft in Deutschland mit frischem Geld investieren. So zumindest das heutige Versprechen, das mit viel Tamtam und schönen Bildern heute gezeigt werden sollte. Noch ist das kein Durchbruch für mehr Wirtschaftswachstum. Vielleicht aber PR-Aktion hin oder her, ein dringender Anfang von Maßnahmen, die jetzt aber auch konsequent umgesetzt werden müssen. Von den Konzernen, aber auch der Bundesregierung. Die Unternehmen müssen sicherstellen, dass auch wirklich langfristig in die Standorte investiert wird. So mancher erinnert sich an versprochene Gelder für Chipfabriken in Magdeburg, die am Ende nie kamen. Und die Politik? Die muss nun wirklich schnell dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft besser werden. Denn viele Forderungen der Wirtschaft heute hören wir schon seit Jahren. Weniger Bürokratie, mehr Digitalisierung, schnellere Genehmigungsverfahren für neue Projekte und am Ende auch mehr Fachkräfte für die Industrie. Das alles muss die Regierung unter Kanzler Merz nun angehen. Das heißt aber auch, die Regierung muss Mut haben zu schnellen Reformen, Mut haben, nun wirklich die dicken Bretter zu bohren. Dazu gehört auch das Sozialversicherungssystem. Denn der Standort Deutschland ist mit den hohen Sozialabgaben für Konzerne und Arbeitnehmer nicht so attraktiv wie andere Länder. Bisher hört man nur von Arbeitsgruppen und Kommissionen, die sich diesem Problem widmen wollen in den kommenden Monaten. Aber die Zeit rennt. Die Wirtschaft wartet nicht lange, dass der Standort Deutschland endlich attraktiver wird. Die Arbeitnehmer auch nicht. Es muss jetzt also schnell gehen, damit das heutige Versprechen Made for Germany in Zukunft mehr ist als ein alter Slogan.
Und das war die Meinung von Nicole Konert aus Berlin und unser Blick auf den Investitionsgipfel im Kanzleramt. Neben der Wirtschaft ist auch Migration ein Thema, bei dem Kanzler Merz Veränderungen angekündigt hat. Sein Innenminister hatte vergangenen Woche zum Migrationsgipfel auf den Gipfel, auf die Zugspitze, einige Nachbarländer geladen. Und heute hat Alexander Dobrindt dann den Gegenbesuch gemacht und sich in Polen die Sicherung der EU-Außengrenze angeschaut.
Zwei Pickups vom polnischen Grenzschutz stehen quer auf dem Kolonnenweg. Schwer bewaffnete Soldaten stehen daneben und beobachten die belarussische Seite. In der Ferne gestikuliert Tomasz Siemoniak, der polnische Innenminister. Er zeigt Alexander Dobrindt, was Polen hier gebaut hat. 5,5 Meter hoch zieht sich der Grenzzaun Stacheldraht bewährt fast 190 Kilometer entlang der Grenze zu Belarus. Wir sind da, wo die Europäische Union beginnt. Ich will das dem deutschen Innenminister vor Augen führen, in der Überzeugung, dass der Kampf gegen illegale Migration an den Außengrenzen der Europäischen Union stattfinden muss. Hier. Polen hat das Asylrecht an der Ostgrenze ausgesetzt. Gerade sei die elektronische Überwachung der kompletten Grenze fertiggestellt worden, am Zaun und auch dort, wo Flüsse und Sümpfe als natürliche Hindernisse Menschen aufhalten. 11.000 Soldaten und Grenzschützer seien im Einsatz, umgerechnet knapp 612 Millionen Euro habe Polen investiert. Denn Belarus schickt weiter Menschen an die Grenze. 1.500 versuchte Übertritte hat der polnische Grenzschutz allein im Juli registriert. Sehr beeindruckend findet das alles Alexander Dobrindt.
Deswegen möchte ich zu Beginn ein herzliches Dankeschön sagen an die enormen Leistungen Polens in den vergangenen Monaten und Jahren zum Schutz der Außengrenze der Europäischen Union.
Deshalb müsse Polen auch Unterstützung bekommen. Hatte Dobrindt vergangenen Freitag beim Ministertreffen auf der Zugspitze aber noch recht konkret von Geld, Personal und Drohnen auch aus Deutschland gesprochen, ist jetzt nur noch die Rede von finanzieller und logistischer Unterstützung durch die EU. Das will auch Tomasz Siemoniak. Seine Einladung an die polnische Ostgrenze hat aber eigentlich ein anderes Ziel. Seit fast 2 Jahren kontrolliert Deutschland die Grenze zu Polen, seit Mai nochmal verschärft. Das müsse aufhören. Kein Land könne die Migrationskrise auf Kosten eines anderen lösen. Wir sind überzeugt davon, dass einer der größten Werte der Europäischen Union die Reisefreiheit ohne Grenzkontrollen ist. Die Schengen-Zone, die es seit 40 Jahren gibt. Sollte also die deutsche Seite auf die Kontrollen verzichten, werden auch wir die Grenze nicht mehr kontrollieren. Andernfalls werde auch Polen seine Grenzkontrollen Richtung Deutschland verlängern. Alexander Dobrindt bedankt sich nochmal. Die polnischen Kontrollen würden ja auch Deutschland schützen.
Wir brauchen nationale Elemente, um gegen die illegale Migration anzugehen. Und wir brauchen europäische Elemente. Binnengrenzkontrollen können nur eine temporäre Maßnahme sein. Unser Ziel bleibt, eine Europäische Union ohne Binnengrenzkontrollen zu erreichen. Dazu gehört aber, dass der Außengrenzschutz überall in Europa besser funktioniert.
Es wird also weiter kontrolliert. Dass die polnische Rechte die deutschen Grenzkontrollen jetzt nutzt, um mit Fake-Geschichten Stimmung zu machen, sowohl gegen die polnische Regierung als auch gegen Deutschland und die EU, das, betont Dobrindt, sei wiederum bösartig und unverantwortlich.
Über den Besuch des deutschen Innenministers Dobrindt an der EU-Außengrenze in Polen berichtete Martin Adam. Jetzt zur Ukraine. Kein Tag vergeht ohne Beschuss aus Russland. Auch in der vergangenen Nacht gab es wieder massive Angriffe, unter anderem auf die Hauptstadt Kiew. Nach ukrainischen Angaben kamen dabei 2 Menschen ums Leben, 15 wurden verletzt. Auch Russland berichtet über Angriffe. Am Wochenende hatte Präsident Selenskyj Verhandlungen über eine Waffenruhe vorgeschlagen. Wann die sein könnten, das ist allerdings offen. Vielmehr haben heute die Unterstützer der Ukraine über weitere Hilfen beraten. Dazu Oliver Neuroth.
Aus Sicht von Verteidigungsminister Pistorius benötigt die Ukraine weitere Patriots, moderne Luftabwehrsysteme aus US-amerikanischer Produktion. Pistorius bringt die Zahl 5 ins Spiel. Deutschland hat bisher 3 Patriots an die Ukraine geliefert. Wo die zusätzlichen Systeme herkommen sollen, will der Minister noch in dieser Woche mit den Partnerstaaten und einer Expertengruppe koordinieren. Außerdem kündigte Pistorius an, dass Deutschland Kampfdrohnen aus ukrainischer Produktion mitfinanziert und zusammen mit Großbritannien neue Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard beschafft. All das sei nötig, weil Russlands Präsident Putin kein Interesse an Frieden habe, sagte Pistorius. Morgens spricht er von Frieden, doch abends feuert er Drohnen und Raketen auf ukrainische Städte und Zivilisten ab. Putin will mit diesem zynischen Spiel Zeit gewinnen. Er glaubt, seine Militärmaschinerie werde sich langfristig durchsetzen, aber er irrt sich. Großbritannien mahnte an, dass die Kontaktgruppe die nächsten 50 Tage nutzen müsse. Die Zeit, die US-Präsident Trump Russland als Ultimatum für Friedensgespräche und eine Waffenruhe gesetzt hat. Der britische Verteidigungsminister Haley sagte, Präsident Trump hat die Uhr gestartet. Wir als Unterstützer müssen jetzt die Ukraine aufrüsten und Putin damit an den Verhandlungstisch holen.
To the negotiating table.
Die Ukraine-Kontaktgruppe besteht aus mehr als 50 Staaten. Sie existiert seit gut 3 Jahren.
Und auch dieser Krieg geht einfach nicht zu Ende. Im Gegenteil, Israel will seinen Einsatz im Gazastreifen ausweiten und fordert die dort lebenden Menschen auf, zu fliehen. Und bei der Verteilung von Hilfsgütern kommt es weiter zu dramatischen, chaotischen Szenen. Jan-Christoph Kitzler über die aktuelle Lage in Gaza.
Bilder, die die Nachrichtenagentur AP verbreitet, zeigen ein Feldlazarett in Gaza-Stadt. Hierhin haben sie die Verletzten gebracht, die ganz im Norden auf Hilfslieferungen gewartet haben. Die israelische Armee hatte dem Welternährungsprogramm gestattet, 25 Lkw mit Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu bringen. Viele hungernde Menschen waren zum Grenzübergang gekommen. Was dann passierte, schildert Moi al-Zaytuna der Nachrichtenagentur Reuters. Wir haben die Lkw näher kommen sehen und sind auf sie zugegangen. Die Israelis haben angefangen zu schießen. Wir haben unsere Hände hochgehoben und ihnen gezeigt, dass wir keine Waffen haben und friedlich sind. Sie haben angefangen, auf uns zu schießen. Einige wurden getötet, andere verletzt. Wir wollten nur etwas zu essen bekommen für unsere Kinder. Wir wollten nicht kämpfen, nur etwas zu essen. 79 Menschen sollen allein hier getötet worden sein. Die israelische Armee erklärt laut Medienangaben, Soldaten hätten lediglich Warnschüsse abgegeben. Die Zahl der Todesopfer wurde als übertrieben bezeichnet. Augenzeugen aus dem Gazastreifen zeichnen ein anderes Bild. Nafis al-Najjar, der verletzt wurde, sagte AP. Ich war das erste Mal am Grenzübergang Zikim, um etwas Brot und Mehl zu bekommen. Wir waren überrascht, als die Panzer angefangen haben zu schießen und die Soldaten und die Drohnen uns belagert haben. Ich wurde am Ohr und an der Hand verletzt. Vor mir wurden junge Männer getötet. Es gab so viele Verletzte. Auch in anderen Teilen des Gazastreifens verschärft sich die Situation. Menschen in Dire Bala wurden von der israelischen Armee aufgefordert, ein Gebiet bis zum Meer zu verlassen. Damit wird der Norden des Gazastreifens wieder vom Süden getrennt. Das Vorrücken der Truppen ist heikel, weil dort verschleppte Geiseln vermutet werden. Die Hamas hat in der Vergangenheit bereits Geiseln getötet, als sich israelische Truppen näherten und das auch diesmal wieder angedroht. Deswegen fordern Angehörige der Geiseln eine Waffenruhe und einen neuen Deal mit der Hamas zur Freilassung. Auch Hilfsorganisationen sind von der Evakuierung betroffen, beispielsweise Rachel Cummings von Save the Children in Gaza. Wir sind in Dire Bala und es gab Evakuierungsanordnungen für 50.000 bis 80.000 Menschen, die jetzt gewaltsam vertrieben werden. Einige aus meinem Team leben dort und sie wissen nicht wohin. Es gibt keinen sicheren Ort in Gaza, wo die Menschen hin können. Die Lage für mein Team und andere Hilfsorganisationen ist zum Verzweifeln. Laut Cummings könnten die Hilfsorganisationen helfen, die Menschen in Gaza zu versorgen. Sie werden nur nicht gelassen. Stattdessen betreibt die sogenannte Gaza Humanitarian Foundation, die von Israel finanziert wird, 4 Verteilzentren, an denen es in den letzten Wochen schon rund 1.000 Tote gegeben hat. Auch dort haben israelische Soldaten auf Menschen geschossen. Es gab Massenpaniken. In ihrer Not, an Nahrung zu kommen, gehen trotzdem jeden Tag Zehntausende zu den Zentren, wie diese Frau, mit der Reuters gesprochen hat. Ich wollte Mehl für meine Kinder bekommen, denn zu Hause habe ich keins. Die Lage ist sehr schwierig und die Welt schaut zu, ohne nach uns zu fragen. Deshalb müssen wir ein Risiko eingehen. Wir wissen, es gibt die Möglichkeit, dass wir nicht zurückkommen. Aber wir müssen es versuchen. Es ist für mich das erste Mal hier, aber ich habe keine Wahl. Ich muss kommen. Ein Ende des Krieges ist weiter nicht in Sicht. Die Verhandlungen sind mal wieder festgefahren. Die Hamas hält weiterhin 50 Geiseln fest. Kritiker sagen, sie seien nicht die oberste Priorität der israelischen Regierung. Genauso wenig wie die humanitäre Lage in Gaza.
Und das waren die Themen des Tages.